Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, hier ist die Plattform zur gewohnten Zeit an der gewohnten Stelle auf der 102,6 bei Radio Free FM. Ja, heute haben wir in der Plattform ein Thema, bei dem es um ja etwas Medizinisches geht. Es geht um eine Aktion des Vereins oder der Gruppe Uni hilft mit einer Typisierungs- und Blutspendenaktion. Und darüber spreche ich mit meinen beiden Gästen, die beide Studentinnen an der Uni Ulm sind heute in dieser eine Stunde Plattform. Und ja, ich habe schon gesagt, zwei Studentinnen sitzen mir gegenüber und ich begrüße mit ganz herzlich die Alexandra Hinteregger. Hallo Alexandra.
Hallo.
Herzlich willkommen bei Radio Free FM und außen die Katharina Acker. Hallo Katharina.
Hallo.
Du, willkommen hier bei uns im Hause. Ihr seid das erste Mal im Radio.
So ist es.
Noch ein bisschen ungewohnt für euch, aber ich denke, ihr werdet euch da ganz schnell auch dran gewöhnen. Wir machen immer eine kurze Vorstellrunde am Anfang, damit die Hörer auch wissen, wer ist denn das eigentlich? Wer spricht denn da? Wer ist in deinem Studio? Oder kennt man diejenigen Stimme vielleicht? Oder man überlegt. Also jedenfalls, wir machen eine kurze Vorstellrunde. Nebenbei, mein Name ist Michael Trost. Ja, aber jetzt seid ihr dran. Wer möchte anfangen? Also einfach ganz kurz über euch was. Alles Wissenswerte, Wichtige und ja.
Okay, dann fange ich mal an. Ich bin die Alexandra Hinteregger. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme eigentlich aus München und ich studiere jetzt Medizin im vierten Semester in Ulm. Und ja, also ist eigentlich ganz cool. So, ich hätte nicht so gerne in München studiert. Mhm. Ich bin sehr froh hier drüber.
Das ist ganz normal Humanmedizin.
Genau, ganz normal Humanmedizin.
Mhm, weil es gibt ja, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Facetten und Spezialisierungen. Das heißt, dein Ziel ist irgendwann mal Ärztin zu werden, nehme ich an.
Wenn es gut läuft, ja.
Ja, Katharina?
Ja, ich bin die Katharina Acker und ich studiere auch Humanmedizin, auch im vierten Semester, bin auch 21 Jahre alt und komme eigentlich so aus der Gegend zwischen Tübingen und Herrenberg, also so 100 Kilometer entfernt von hier, und das war dann quasi so das Nächste für mich dann nach Tübingen, und da bin ich ganz froh, dass es mit Ulm geklappt hat und bin jetzt echt auch zufrieden, macht echt Spaß. Und letztes Jahr hatten wir das auch schon mit organisiert und dieses Jahr helfen wir wieder mit bei Uni hilft.
Mhm. Du sagst, dass dieser Event, über den wir gleich sprechen, läuft schon das vierte Mal, also ist schon
ein Projekt. Das achte Mal.
Das achte Mal sogar.
Ja, tatsächlich schon.
Oh, ja, also schon etwas, was schon ganz etabliert ist. Ja, aber ihr seid noch nicht so lange dabei. Ihr habt gesagt, ihr seid im vierten Semester und seid dann dazugestoßen. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, es gibt, da habe ich verstanden, Ulm hilft, und es ist, glaube ich, ein Verein, oder? Wie ist das genau, was Ulm hilft? Weil ihr habt auch ein schönes T-Shirt, da steht Ulm hilft. Also, müssen wir Ulm hilft vielleicht noch erklären, was das mit auf sich hat?
Ja, also Uni hilft, das ist eigentlich...
Nicht Ulm, Uni hilft natürlich.
Uni hilft, genau. Ja. Das ist eigentlich eine Initiative des BVMD. Das ist quasi der Bund der deutschen Medizinstudenten. Mhm. Und da ist es quasi die Fachschaft. Also die Fachschaft von Medizin und Molekularmedizin hier in Ulm übernimmt einfach... die Organisation dieser Aktion und
in Ulm
dann speziell. Genau, und ursprünglich wurde es ins Leben gerufen, weil vor 8 Jahren hatte ein Student der molekularen Medizin, der hatte eine Leukämie, und deswegen haben dann die Kommilitonen gesagt, da müssen wir was unternehmen, wir müssen einen Spender finden, und haben dann die Aktion ins Leben gerufen. Uni hilft gibt es auch noch zum Beispiel in Hamburg, in Heidelberg, in Frankfurt und so weiter. Aber es gibt es nicht an jeder Uni, also die Medizin anbietet.
Ich finde diese Geschichte über unseren Kommilitonen auch immer, das ist so eine, eigentlich voll mit Happy End. Also natürlich, er hatte Leukämie, das war natürlich super traurig. Aber tatsächlich wurde auch ein Spender für ihn gefunden und er hat auch seine Doktorarbeit gemacht. Und jetzt ist er sogar ein Krebsforscher, glaube ich. Und also das ist, ich finde diese Geschichte immer total toll, so als...
Das heißt, es ist ein Beispiel, Story, dass das, was morgen stattfindet, durchaus auch lohnenswert ist, ja, und dass die Chance besteht, auch wenn jemand erkrankt ist, dass man jemanden findet, der eben über diese Stammzellen spendet, dann an der Stelle auch wieder gesund werden kann. Also ihr habt schon gesagt, die Aktion an sich gibt es nicht nur in Ulm, aber in der speziellen Form und wahrscheinlich auch terminlich. Der Event morgen ist ein Ulmer Event. Ist das irgendwo ein spezieller Tag, dass dann irgendwo solche Events auch in anderen Standorten oder wie gerade Hamburg habt ihr genannt stattfinden, oder ist das einfach jetzt beliebig im Kalender gesucht, wann passt's?
Genau, wann es passt, einfach immer. Es ist jetzt auch, also dass man es ein bisschen, landesübergreifend ein bisschen koordiniert. Es wurde jetzt auch eine Uni Hilft, also übergreifende Facebook-Seite ins Leben gerufen. Das finde ich dann auch immer eigentlich eine ganz gute Sache, dass es da dann auch nicht immer nur die kleinen Ableger, sondern dass man sich dann auch trifft. Also letztes Jahr gab es, glaube ich, auch mal einen Austausch mit England. Wenn man dann, glaube ich, länger dabei ist, dann lohnt es sich auch da dann.
Das heißt, wie viele sind jetzt hier engagiert in Uni Hilft? Sind das jetzt mehr als jetzt nur ihr zwei? Ja, sicherlich.
Ja. Also das schwankt immer so von Jahr zu Jahr, auch von Jahrgang zu Jahrgang, weil natürlich manche Semester sind anstrengender als andere. Und im Moment so aktiv dabei würde ich vielleicht sagen 15. Im Hintergrund haben wir auch noch andere Leute. Aber ich würde jetzt sagen, so aktiv vielleicht 15. Mhm.
Alle dann aus dem vierten Semester oder geht das quer durch alle Semester?
Also es geht quer durch alle Semester. Wir haben jetzt auch Zweitis, also die haben im ersten Semester...
Zweitis?
Genau. Okay. Die sind jetzt im zweiten Semester. Mhm. Die haben im ersten Semester sozusagen angefangen. Und dann gibt es noch ein paar aus unserem Semester, also aus dem vierten. Dann, es gibt aber auch aus den höheren Semestern, die machen dann die ganzen so Hintergrundsachen. Abschlusssemester. Und Abschlusssemester gibt es auch noch. Die machen gerade ihre Doktorarbeit und so. Also es ist quer verteilt.
Das heißt, es ist eigentlich ein guter Schnitt. Das heißt, diejenigen, die neu einsteigen, lernen dann von den Älteren, wie das Ganze läuft. Genau. Und von der, sagen wir mal, erst vielleicht mehr vom Zuschauen hin geht es dann eben zum komplett vielleicht die Verantwortung tragen, arrangieren und das Ganze auf die Beine stellen. Das heißt, es ist immer... Die fertig sind, die gehen raus und die Neuen ab einer gewissen Qualifikation können nachkommen. Also wahrscheinlich in euren Worten Erstis oder Zweitis vielleicht noch nicht, sondern dann die Viertis oder zumindest also, die schon ein bisschen Background haben, oder?
Also prinzipiell darf bei uns jeder mitmachen. Mhm. Es ist natürlich so, die es schon öfters gemacht haben, die kennen sich natürlich besser aus und die fragt man natürlich, wenn man Hilfe braucht. Aber an sich sind wir immer dankbar um alle, die mitmachen. Gewisse Qualifikationen braucht man nicht unbedingt, vielleicht ein bisschen organisieren können, aber sonst.
Also ja, es ist auch fächerübergreifend. Also das bedeutet nicht quasi, wenn ich jetzt nicht Medizin studiere, dann kann ich mich da nicht engagieren, sondern jeder kann da helfen. Es ist vor allem auch, finde ich, bereichernd immer, wenn dann zum Beispiel, wir hatten auch eine Doktorandin, die hat in der Virologie jetzt promoviert, ist eigentlich Biologin, noch eine andere Biologin, die haben auch immer mitgeholfen die letzten Jahre, aber jetzt promovieren sie eben und hatten da nicht mehr so viel Zeit. Aber auch was ganz Fachfremdes, wer einfach Lust hat, sich zu engagieren und...
Also auf jeden Fall, ihr seid... Ja, Mediziner, aber es ist nicht zwingend Voraussetzung, dass man dort als Mediziner dabei ist. Es könnte durchaus auch ein BWLer vielleicht dabei sein, der euch dann sagt, was weiß ich, das macht nur kostengünstiger oder so.
Genau.
Oder der, was weiß ich, mit Lean-Prozess noch irgendwo was optimieren möchte. Also kurz gesagt, es ist übergreifend, es ist zwar ein medizinischer Background, weil mein Gedanke war, als sie auch gesagt hat, für das Semester, dass man vielleicht ein bisschen dazu wissen muss und nein, natürlich ihr heute auch da seid und über Stammzellen und über die ganze medizinische Thematik ja auch ein bisschen noch einen Hintergrund vermittelt. Deswegen war meine Vermutung, das ist wahrscheinlich Voraussetzung, aber dem ist so nicht. Das ist gar nicht der Fall. Nebenbei, wie groß sind denn eigentlich die Fakultäten Medizin und das andere war Molekularmedizin? Glaube ich, war es. Wie groß sind, wie viele Menschen studieren denn
also
das eigentlich?
Also ist eine Fakultät quasi der insgesamt.
Also mit uns studieren, also Medizin, Humanmedizin, ich glaube es haben 300 angefangen, jetzt sind es noch, keine Ahnung, 280.
Ja.
280 ungefähr. Ah, ja.
Genau.
Das Studium geht üblicherweise wie viele Jahre, bis man dann seinen Doktortitel erworben hat?
Sechs Jahre und Doktortitel ist extra quasi. So. Das ist ja die Ausnahme bei Medizin, dass man da quasi schon, bevor man den Abschluss hat, mit der Promotion anfangen kann, aber dann halt die Promotion erst mit dem Abschluss vom Studium dann anerkannt wird. Und normalerweise bei jedem anderen Studium ist ja so, dass danach halt dann erst angefangen werden kann.
Ja, ja. Das ist bei den Medizinern anders. Ja, wenn du sagst, dann wird mir das auch wieder bewusst. Also von daher ist es ein klein bisschen unterschiedlich. Mhm. Also jedenfalls, euer Bereich ist dann zuständig. Ja, das Ganze, euer medizinisches Studium findet statt in der Uni Süd, habe ich gelernt, wo dann auch morgen der Event stattfindet.
So ist es.
Wo ist denn die Uni Süd überhaupt? Welcher Teil ist denn das? Also die Uni kennt man als großen Gebäudekomplex natürlich. Was ist denn die Uni Süd genau?
Die Uni Süd ist, ich weiß nicht genau, vielleicht wissen die Zuhörer und du vielleicht auch, der Botanische Garten.
Aber
und,
ja.
Mhm. Da ist eher die Uni Süd in diese Richtung.
Die Bushaltestelle auch, Uni
genau.
Süd gibt's, Linie 3 und dann Uni Süd.
Und das ist genau. Die Niederlassung oder das Sitz der medizinischen Fakultät dann, oder?
Also die medizinische Fakultät, die wird ja geleitet eigentlich von dem Professor Wirth. Mhm.
Aber da haben wir die meisten unserer Vorlesungen und die ganzen anderen Sachen. Also wir sind meistens da.
Das sind halt die größten Hörsäle eigentlich.
Ja. Genau.
Aber das sind auch ganz, also das ist ein bisschen nicht so alles getrennt, sondern das sind viele Fächer, sind halt echt, zum Beispiel Chemie ist dann da auch, sind viele Labore oder im Keller, gentechnische Labore, da ist viel los.
Ja, weil du es gerade sagst, das medizinische Studium umfasst dann auch, du sagst Chemie, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Also welche Bereiche schnuppert man denn da alle rein? Also ist es nicht nur rein dann Human, Biologie, sondern es ist auch noch breiter.
Ja.
Ne? Das ist schon noch.
Also wir haben zum Beispiel Chemie im ersten Semester, wir haben Physik im ersten Semester.
Ja.
Ja, und sonst, also Bio natürlich. Und sonst haben wir so Mischfächer, nenne ich die jetzt einfach mal. Zum Beispiel Physiologie ist Physik und Biologie zusammen. Und sowas, also es ist nicht nur Anatomie des Studiums, sondern es ist, sind viele verschiedene Aspekte.
Mhm. Biochemie,
Psychologie. Mhm.
Ja, und Soziologie. Dann hatten wir auch so integrierte Seminare, das ist dann quasi so anwendungsbezogen, so Ausblicke dann schon zum Beispiel mal auch gerade auf Tumorentstehung und Leukämie und so. Mhm.
Das heißt, man kann sich nachher auch sehr spezifisch irgendwo weiterbilden oder in eine spezifische Vertiefung reingehen. Man ist also nicht ganz auf eine spätere Berufsrichtung festgelegt, wenn ich das richtig sehe.
Das ist gar nicht. Extrem vielfältig dann nachher, was man da machen kann.
Man muss auch gar kein Doktor eigentlich werden. Man kann auch... Weiß nicht, man kann sowieso immer in die Wirtschaft gehen, man kann alles Mögliche eigentlich machen, auch wenn man Medizin studiert hat. Ja, alles Mögliche, man muss nicht unbedingt, man kann auch Forscher werden, man muss nicht unbedingt Doktor werden.
Ja, also eine große Bandbreite habt ihr mal vor, dann später, ja, ihr wollt mal Menschen helfen, ihr wollt also wirklich Humanmedizin nachher machen.
Ja.
Und das ist dann auch euer Anliegen eben, ihr habt es ja vorher gesagt, ihr habt den Fall, den konkreten genannt, dass jemand an Leukämie erkrankt war und darüber auch das Projekt entstanden ist mit der Spendeaktion, also jedenfalls euer Anliegen ist es da, sich zu engagieren und Menschen zu helfen. Ja, ich gucke mal gerade so, ja, ich glaube, das machen wir noch ganz kurz, bevor wir da in Richtung des ersten Musikblocks gehen. Ein Begriff wie Typisierung. Ich habe inzwischen gelernt, es geht um Stammzellen. Vielleicht sollten wir mal, weil der Titel heißt ja auch Blutspende und Typisierungsaktion. Ich glaube, Blutspenden kennt jeder, weiß man im Prinzip, was gemeint ist. Aber nicht jeder weiß wahrscheinlich, was die Typisierung ist. Der denkt eben, naja, der Typ ist frech, der ist nicht frech, was weiß ich, keine Ahnung. Oder besonders irgendwie klug oder irgendwas. Nein, Typisierung in diesem Sinn ist ja was völlig, völlig anderes. Könnt ihr vielleicht diesen Begriff einfach mal für die Hörer irgendwie verständlich irgendwie erklären, was genau Typisierung überhaupt bedeutet?
Also Typisierung, das bedeutet eigentlich quasi, dass eine Gewebeprobe entnommen wird über eine Blutprobe von wenigen Millilitern oder aber auch über den Wangenabstrich über eine Mundschleimhautzelle. Wird dann quasi DNA der weißen Blutkörperchen, wenn es jetzt aus dem Blut kommt, isoliert. Und da gibt es spezifische Gewebemerkmale, HLA, die befinden sich oben auf diesen oder an der Oberfläche von diesen weißen Blutkörperchen und die werden bestimmt. Und die sind bei jedem Menschen individuell spezifisch. Und die müssen dann natürlich möglichst ähnlich sein zu diesem Spender, damit dann nachher diese Stammzelltransplantation durchgeführt werden kann. Und um auch eine Abstoßungsreaktion zu verhindern, weil wenn es sehr anders ist, dann greift natürlich das Immunsystem an und erkennt es als Fremd.
Das heißt, wenn man so will, ich nehme einfach den Begriff aus der Technik, sagt, es wird die Seriennummer des Einzelnen festgestellt, jeder ist einzigartig oder einzeln. Es ist keiner wie ein Zweiter, aber letztendlich geht es darum, die DNA zu analysieren, um letztendlich dann zu wissen, welcher einfach kommt dem Nächsten oder dem, der nachher der Bedürftige ist, dem am Nächsten, also wer wären denn die entsprechenden Spender. Das heißt, um einfach mal zu verstehen, ich habe es den Begriff Seriennummer genannt, wir haben von DNA aber eigentlich gesprochen, wie muss man sich das vorstellen? Wie unterschiedlich, wie breit ist das? Also wenn ich mir überlege, es leben ja mittlerweile 9 Milliarden Menschen, glaube ich.
Ja, irgend sowas.
Und es haben schon Milliarden von Menschen gelebt und kommen auch wieder. Und jeder soll total, total unterschiedlich sein. Es ist erstaunlich. Ich weiß, dass es so ist, aber es ist irgendwie unvorstellbar.
Es gibt ja schon Ähnlichkeiten. Und danach sucht man ja quasi Menschen, die möglichst übereinstimmen dann in diesen Gewebemerkmalen, und da ist es dann wirklich fantastisch manchmal, wie dann über Kontinente hinweg quasi die artige HLA-Zwillinge gefunden werden.
Ja. Das war so jetzt so eigentlich der Gedanke, auf den ich gerade auch kommen wollte. Gibt es dann irgendwo speziell, also wenn ich jetzt mal von Klassen spreche, bestimmte irgendwo, oder wie soll ich mal sagen, ich nehme mal das Beispiel vielleicht von der Seriennummer, wenn jetzt irgendwas mal sagt, die Range zwischen 20 und 30.000 irgendwas, und da in diesem dazwischen gibt es irgendwo etwas, was dann passen könnte. Also gibt es da irgendwie wie Überklassen oder wie bestimmte Gruppen, dass man sagen kann, die DNA A, die DNA B, und in A gibt es wieder AAA oder irgendwas. Ich kenne mich damit nicht aus. Gibt es da also Überklassen und wieder Unterklassen, wo man sagen kann, wenn der zum Beispiel AA erfüllt, dann passt er als Spender, und der dann AA hat, hat vielleicht AA2 oder irgendwas. Ist das so, oder sind die alle wirklich?
Also natürlich gibt es immer Verwandtschaftsgrade.
Ja.
Zum Beispiel natürlich Geschwister würden besser zueinander passen als jemand komplett Fremdes oder andere Verwandte. Das ist wie mit allem anderen auch. Also wenn in der Familie ist die DNA ähnlicher als zu einer anderen Familie. In bestimmten Gruppen von Menschen ist es ähnlicher als auf einem anderen Kontinent ist es ähnlicher. Und so kann man das schon ein bisschen in Klassen einteilen. Also ein bisschen einteilen kann man schon. Aber natürlich sind wir trotzdem noch ziemlich unterschiedlich. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass sich möglichst viele typisieren lassen, damit es eben stattfinden kann.
Aber einen Punkt, der, glaube ich, den du auch gerade gesagt hast, je näher also die Verwandtschaft ist, der familiäre Bezugsgrad, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Das heißt, wären wahrscheinlich von der Theorie zunächst mal an Stammzellen Spender, Familienangehörige, die ersten, die man dann begutachtet, weil dort einfach die DNA die Nähe am nächsten ist.
Die Eltern dann meistens auch. Also wird standardmäßig eigentlich geprüft. Ja. Mhm. Aber wenn es halt nicht verfügbar ist, das kann durchaus vorkommen, dann muss man eben schauen, ob es dann jemand Fremder
ist. Es gibt ja auch Kriterien, warum Menschen ausgeschlossen werden von einer Stammzellspende, zum Beispiel wenn sie selber krank sind, wenn sie eine ansteckende Krankheit haben, zum Beispiel HIV, darf man auch nicht spenden. Wenn man Bluthochdruck hat oder Diabetes oder so oder selber Krebs, dann darf man natürlich nicht spenden, und da muss man woanders schauen.
Aber mal ganz einfach gefragt, es ist kein Unterschied in der DNA, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist, was das angeht. Ne?
Nein,
das spielt keine entscheidende Rolle.
Nein. Ja. Und es kann auch jemand jüngerer sein dann quasi. Also das
Alter ist auch kein Faktor.
Okay, das heißt, das ist kein Unterschied, und dann auch Hautfarbe ist wahrscheinlich
gar nicht.
Also so die typischen Unterscheidungsmerkmale, wenn man jetzt irgendwann an Menschen denkt und sagt, Männlein, Weiblein, dunkelfarbig, hellfarbig oder was weiß ich, asiatisches Aussehen mehr oder europäisches.
Nee,
das spielt in Bezug auf die Medizin, auf die DNA gar keine Rolle.
Nein.
Das ist nicht relevant dann.
Wenn es passt, dann passt es.
Es gibt ja auch eine weltweite Spenderdatei quasi. Es ist ja egal, wo ich mich registrieren lasse. Ich komme dann automatisch in diese weltweite Spenderdatei hinein, und dort wird dann weltweit quasi geprüft, ob das in Frage kommt.
Das heißt, dass aber alle Universitäten oder alle, die in einer Form so eine Stammzellenspende oder so eine Typisierungsaktion machen, miteinander dann verbunden sind dann auch, oder? Indirekt zumindest über diese Datenbank.
Wird bei uns mit der DSST Süd arbeiten wir zusammen. Die verwaltet das, die hat dann quasi, nimmt das auf in ihre Liste, und die melden das dann weiter quasi an die internationale Liste. Es gibt ja auch noch zum Beispiel die DKMS. So verschiedene Organisationen halt. Und das kommt einfach in die ganze, in die internationale Liste dann rein.
Genau.
Das heißt, das ist eine sehr weit vernetzte Thematik. Ja. Da ist aber natürlich dann auch, sagen wir mal, was Datenschutz und Daten angeht, sicherlich auch eine sehr, sehr hohe Brisanz. Das heißt, die Daten, auch vielleicht für das Thema, dass wir oder dass ihr morgen dann Daten erhebt, die sind, nee, ganz anonym können die nicht sein, weil du musst ja über die Daten wieder auf die Spender oder die möglichen Spender zurückgreifen können.
Also man bekommt eine Spendernummer.
Ja.
Und über diese Nummer sind zum Beispiel der Wohnort, damit man kontaktiert werden kann, gespeichert. Und natürlich dann die Gewebemarker sind da auch gespeichert. Also ein gewisses Maß an Daten braucht natürlich diese Datei, weil sonst können die Menschen ja nicht kontaktiert werden und es können keine Spender gefunden werden. Aber es beschränkt sich halt auf ein Minimum. Man muss nicht wissen, ja.
Weil die Besorgnis kann natürlich bestehen, dass wenn jemand zu euch kommt und die Daten hat und man kann ja aus der DNA auch diverse, glaube ich, auch Krankheiten und verschiedene oder Gefährdungen, glaube ich, sogar ableiten. Ja. Das heißt, die Gefahr, dass jemand sagt, ich komme da hin und ich bin dann gläsern, mich kennt man dann weltweit, also, irgendein Hacker greift auf die Daten zu und weiß dann alle meine, ja eigentlich meine Grund, wie soll man sagen, also, Werte.
Aber es wird ja nur speziell eigentlich nach diesen HLA gesucht. Genau. Also es wird ja nicht nach irgendwelchen genetischen Erkrankungen gefahndet und deswegen besteht da eigentlich keine Gefahr. Also ich glaube nicht, dass dann der Hacker mit diesen HLA
die Liebe mal anfangen kann damit.
Gut, ich denke gerade die Thematiken, auch wie das Ganze nachher bei einer Transfusion, Entnahme und dann nachher eben bei der Implementierung bei einem Patienten erfolgt, da reden wir noch, wie das genau auch medizinisch funktioniert. Aber jetzt spielen wir erstmal Musik. Beziehungsweise die CD ist so rot wie euer T-Shirt hier, was ich gerade habe. Passt zum Thema ein bisschen. Ich habe hier einen Interpreten, der heißt Vivian. Interessant, das hört sich immer Mädelsname an, so eine Band offensichtlich. Und der erste Titel, den wir hier drin neben haben, der heißt Fair is Fair. Den hören wir jetzt mal an. Die Plattform, wir sind zurück. Ja, wir haben gerade noch ein klein bisschen über das Thema angesprochen und gerade ja auch besprochen, dass man vielleicht zu dem Thema mit HLA und mit Stammzellen beziehungsweise mit der Datenbank, die ausgibt, noch ein paar Punkte, dass ihr gerne dazu noch erklären möchtet.
Genau, und zwar, wir wollten nochmal klarstellen, also wir verstehen das, dass es mit den Daten, dass das mit dem Vernetzt für manche Leute, dass da Ängste entstehen können, aber wir wollten nochmal klarstellen, dass wir keine Gensequenzierung machen und das können wir auch gar nicht. Und über diese Gensequenzierung findet man diese ganzen Krankheiten raus, diese erblichen, und auch könnte man theoretisch zum Beispiel die Hautfarbe oder so herausfinden. Das machen wir aber nicht, das können wir auch gar nicht. Das ist viel zu teuer, das dauert viel zu lang. Was uns ja wirklich nur interessiert, sind ja nur diese Antigene auf den, nur diese Gewebemarker. Das ist ja das Einzige, was uns interessiert. Und nach mehr suchen wir auch überhaupt nicht. Und das ist auch die einzige Information, und das ist auch die Information, die wir brauchen. Ohne die geht es leider auch nicht. Und das ist auch die einzige Informationen, die wir speichern. Mhm. Und natürlich die Kontaktdaten zu der Person, dass wir sie kontaktieren können, falls jemand das braucht.
Mhm. Und das Sinnvolle ist ja auch daran, das international zu speichern, dass ich dann quasi den Pool von Spendern nicht nur zum Beispiel auf die Spenderdatei von der DSSD Süd hier jetzt im süddeutschen Raum begrenzt habe, sondern international suchen kann, auch auf anderen Kontinenten.
Mhm. Ja. Vielleicht für diejenigen, die nebenbei sich noch ein bisschen informieren wollen. Ich weiß, ihr habt ja vorher auch schon mir gesagt, ihr habt da auch eine Webpage, eine Homepage. Die können wir ja vielleicht mal ganz kurz angeben. Da können diejenigen, die zudem, während man zuhört, einfach noch ein bisschen gucken wollen, sich informieren wollen. Möchtet ihr die Adresse, die Webadresse einfach kurz mal nennen?
Also klickt euch rein bei uni-ulm.de/med/aktuelles. uni-hilf.de. Und ihr findet auch weitere Informationen noch bei der Stammzellspenderdatei.de und auf Facebook haben wir auch eine eigene Page Uni hilft Ulm. Und ja, da posten wir auch immer verschiedene Sachen. Wir haben auch neulich ein Benefizkonzert organisiert, extra für die Aktion dann.
Genau, weil wir suchen ja immer, also das ist auch eine coole Sache bei uns, wenn die Leute sich zum Typisieren kommen, das ist kostenlos für die Leute, weil wir das alles über Spendengelder finanzieren. Und da haben wir zum Beispiel dieses Benefizkonzert gemacht, dass wir Spendengelder gesammelt haben, damit es eben für die Leute kostenlos ist.
Ja, Ja, also jedenfalls vielleicht nochmal zum Ablauf. Diejenigen, die dann da morgen zu euch kommen, die werden dann erstmal ja, in Empfang genommen. Dann werden wahrscheinlich erstmal Daten aufgenommen. Und dann, ihr habt es gesagt, dann wird irgendwo gibt es einen kurzen Peak, war es ein Finger oder Wangenabstrich, hast du vorgesagt?
Also es war bisher immer so, dass wir halt einfach venöses Blut genommen haben, so 5 Milliliter. Hat nicht arg weh getan, also das war echt okay.
Auch nicht so viel und so.
Nee, und ab diesem Jahr machen wir es jetzt mit Wangenabstrich. Mhm. Vor allem auch, weil es einfach die Leute weniger abschreckt. Weil manche wollen sich dann vielleicht doch nicht stechen lassen, aber wenn sie nur mit dem Wangenabstrich, das dann vielleicht eher bereit sind dazu.
Erklär mal, Wangenabstrich, da kommt einer mit einem kleinen Schaber und kratzt ein bisschen dann an der Wange oder wie?
Was ist ja, das also denn? Das ist so ein Wattestäbchen, das ich dann quasi bisschen so an der Mundschleimhaut entlang fahre und dann ein bisschen damit kratze und dann gehen halt einfach diese Mundschleimhaut-Epithelzellen weg und die aus denen quasi.
Ja, aber es tut nicht, also es tut nicht weh, daher, also keine Sorge, ist jetzt nicht so, dass es schmerzhaft wäre oder irgendwie da einer besonders die Blut dann verliert, das ist so gar nicht. Also es ist harmlos auf gut Deutsch gesagt. Ja,
also das machen die Leute auch selber, da kommt nicht jemand und sticht da irgendwie im Mund rum, also das machen die Leute auch selber und dann geben sie es wieder zurück und dann wird es ins Labor geschickt,
genau. Mhm. Das heißt, die Daten werden dann alle erfasst, dann gehen die in diese Datenbank, also ihr werdet die nicht sofort in die Datenbank einhacken, sondern wahrscheinlich erstmal inzwischen irgendwie Blatt oder so einspeichern und dann wird das erfasst und dann steht derjenige als potenzieller Stammzellenspender von da an da drin. Was ist theoretisch, ich meine, frag einfach mal, wenn jetzt irgendjemand sagt, ach, ich möchte ja doch nicht, ich habe jetzt eine Spende irgendwo oder mich registrieren lassen, aber aus irgendwelchen Gründen will doch nicht oder stellt sich raus, naja, hat zum Beispiel eine Krankheit, von der er gar nicht Bescheid wüsste, der könnte dann aber auch sagen, tragt mich wieder aus, oder? Wäre es also im Sinne von. Weißt du, es könnte ja sein, es gibt jemand jetzt eine Stammzellenspende ab und er fährt in einem halben Jahr zum Beispiel, dass er nicht dafür geeignet wäre, dann müsste er dann auch sagen können, Leute, streicht mich wieder raus, oder?
Wird der dann quasi, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus gesundheitlichen Gründen, dann wird der wieder rausgenommen. Mhm. Ja, also, das ist kein.
Ja. Und auch wenn man sich dann doch anders überlegt und dann niemand wird gezwungen zu spenden, das ist, man kann das auch immer ablehnen. Also nur weil man sich typisiert hat, heißt das nicht, dass man das auch machen muss.
Okay, das wird auch oft geprüft. Das ist also keine verpflichtende Zusage zu irgendwas, sondern es ist nur eine Bereitschaft, jetzt mal seine Daten für die Datenbank abzuliefern.
Genau.
Und im gegebenen Fall, wenn sich jemand irgendwo eignet und man eben über die Datenbank, über die Datenrecherche denjenigen dann raussucht, dann könnte der, aber er muss nicht, er fühlt sich
Und es ist auch dann noch nicht klar, quasi, dass die Person dann spendet, weil dann müssen immer noch diverse Tests ablaufen, ob das dann auch wirklich übereinstimmt. Und dann muss die Person am Ende dann halt nochmal sich entscheiden, ob sie jetzt Stammzellen spendet oder nicht. Und das Wichtige ist dann halt, wenn es quasi eingeleitet ist, vielleicht sollte man nochmal sagen, wie es dann auch abläuft. Also wenn so ein Spender dann quasi gefunden wurde, dann wird diesen Stammzellspender, da gibt es zwei Verfahren zur Stammzellentnahme. Einmal über die Stammzellapherese. Dabei wird dieses so ein spezielles Hormon, Colony Stimulating Factor, wird dann gespritzt und dieser regt quasi die Bildung von den Stammzellen im Blut an und führt dann da dazu, dass einfach mehr Stammzellen im Blut vorhanden sind und diese können dann wie bei einer Plasmaspende abfiltriert werden und dann transplantiert werden. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, aus dem Beckenkamm eine Knochenmarkspunktion durchzuführen und die Stammzellen quasi direkt aus dem Knochenmark zu gewinnen. Das ist dann halt ein bisschen schmerzhafter und bedarf auch einer Vollnarkose.
Aber es ist heutzutage hauptsächlich das, dass man Hormone bekommt und dann werden die Stammzellen werden so gespendet sozusagen. Es ist nur noch sehr, sehr selten, dass man diese schmerzhafte Prozedur mit dem Beckenkamm macht. Das ist nur sehr, sehr selten. Heutzutage ist es
früher
war es öfters so.
Aber heutzutage.
Aber heutzutage ist es eigentlich fast gar nicht mehr so.
Ja.
Genau. Und das Wichtige ist dann halt einfach auch, dass wenn dann der Spender gefunden wurde, dann wird quasi der Leukämiekranke darauf vorbereitet, auf die Spende. Und wichtig ist dabei, dass vor allem sein Immunsystem zerstört wird. Und dabei wird er dann extremer Strahlung in so einer Strahlenkammer quasi ausgesetzt, quasi ja, absichtlich verstrahlt, damit dann das Immunsystem und quasi das Knochenmark völlig abgetötet wird, da keine Stammzellen mehr gebildet werden. Und dann ist es halt essentiell quasi, dann darf der Spender nicht mehr abspringen, weil sonst ist die Person dann auf jeden Fall,
sonst kann die Person kann so lange nicht überleben.
Ja. Einfach mal von der gespendeten Menge in Stammzellen, wie groß, wie muss man sich das praktisch vorstellen? Ist das jetzt ein kleiner Blutstropfen? Nein, das wahrscheinlich nicht. Oder wie muss man sich das ganz praktisch vorstellen?
Also das Blut wird, das läuft über, also man kriegt, wie bei der Blutspende, man kriegt eben, man wird gepiekt und dann wird das Blut abgenommen sozusagen, das durchläuft durch so eine Filtrationsstation und dann kriegt der Patient, also der Spender kriegt das Blut aber wieder zurück, es wird nicht behalten. Also prinzipiell verliert der Spender fast kein Blut, nur durch den kleinen Stich da.
Und der Empfänger, wie wird das dann konkret, der kriegt das dann irgendwie implementiert?
Der kriegt das im Beutel, quasi einfach wie eine Infusion.
Ah ja. Okay.
Das ist total unspektakulär eigentlich, wenn das angehängt wird, aber hat eine sehr große Wirkung.
Großen Einfluss.
Ja, im Prinzip wird er seine originäre Struktur oder auch DNA-Struktur dann irgendwie verbessert oder wie ist das?
Das ist dann einfach so, dass die neuen Stammzellen, also die alten sind ja abgetötet worden von der Person, dann kommen diese neuen von dem Spender über die Infusion ins Blut und suchen sich quasi dann die Orte quasi im Knochenmark und besiedeln das und fangen dann wieder an, sich zu teilen und bilden wieder neue Stammzellen.
Aber seine DNA wird nicht verändert oder wird die dadurch verändert? Nein, die also originäre, das Empfängers.
Seine DNA wird nicht verändert, aber dann die DNA seines Immunsystems und der Stammzellen ist dann von dem Spender.
Genau.
Das ist ja auch manchmal ein Problem für den Empfänger, dass dann sein eigenes Immunsystem, also wenn die dann doch noch ein bisschen zu unterschiedlich sind, das kann halt manchmal irgendwie vorkommen, dann gibt es diese Graft versus Host Disease. Das ist dann quasi, dass der Empfänger. Das
ist eine Abstoßungsreaktion.
Ja. Das heißt, es ist nicht gewährleistet. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Empfänger und ein Abgebender durchaus nach der medizinischen und nach der Datenbank passen würden. Mhm. Aber die Praxis muss erst weisen, ob das in der Praxis auch funktioniert, ob der Körper, der Empfangen, das auch annehmen und aufnehmen und verarbeiten kann. Ja. Und das ist natürlich dann das Fragezeichen oder auch das Risiko, was man eben nicht kalkulieren kann.
Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Gewebsmarker so genau bestimmen, damit das möglichst eben nicht passiert. Diese Abstoßungsreaktion kommt vor, aber nicht so oft zum Glück. Und deswegen, wie gesagt, ist es halt sehr, sehr wichtig, dass auch so viele übereinstimmen.
Wie möglich.
Wie möglich.
Und das klappt halt einfach nur, je mehr Leute sich typisieren lassen, desto größer ist quasi der Pool der Leute, die dann in Frage kommen und desto genauer kann dann auch die Übereinstimmung natürlich sein.
Ja.
Und also für die Growth versus die Abstoßungsreaktion quasi. Als Beispiel, da gab es ja mal der ehemalige Außenminister der Westerwelle.
Guido Westerwelle,
ja. Genau, der hatte ja nachher Leukämie und hatte auch diese Graft versus Host Disease. Das war ein sehr eindrückliches Beispiel vielleicht, wenn es jetzt jemandem etwas sagt.
Ja, aber leider ist er dann verstorben. Das Thema hat nicht so funktioniert, wie natürlich dann erhofft.
Nee, er hatte sich ja oft, er ist ja auch mal aufgetreten in so einer Talkshow, ich glaube bei der Maischberger oder ja.
Einer der Talkshows abends, ob es jetzt Lanz oder Maischberger, ich weiß es gar nicht genau, eines von beiden.
Ja und das fand ich sehr eindrücklich eigentlich. Und das ist natürlich auch immer die Gefahr. Das ist natürlich nicht so, dass man dann auf einmal geheilt ist.
Das wäre jetzt auch so meine Frage. Ab welcher Zeit weiß man denn, also dieses Thema Abstoßung, wie lang ist denn die Gefahr, dass man, dass das abgestoßen wird, dass der Körper es nicht annimmt? Oder anders gesagt, ab welcher Zeit kann man denn einigermaßen sicher sein, dass dann die Spende auch erfolgreich angenommen wurde? Gibt es da irgendwie so in grob oder ist das auch Menschen individuell unterschiedlich oder gibt es da so eine Hausnummer, dass man sagen kann, ein, zwei Jahre oder ist das eine Sache von Tagen?
Also prinzipiell ist natürlich jeder Mensch unterschiedlich. Also es kommt natürlich immer auf den Menschen drauf an. Man kann ab 5 Jahren sagen, wenn nichts mehr weiter aufgetreten ist, dass der Mensch nicht geheilt ist, aber dass die Gefahr relativ gering ist und auch jetzt von der Leukämie her oder von den anderen Erkrankungen, wie genau das mit der Abstoßungsreaktion ist, da könnte ich mir vorstellen, dass es bestimmt ein Jahr oder zwei Jahre, dass man da bestimmt aufpassen muss.
Ja.
Aber die genaue Zahl, das weiß ich nicht.
Und es gibt halt einfach diese Rezidive, die können auch nach mehreren Jahren dann noch, also Rückfälle, Rezidive, quasi, können dann einfach nochmal auftreten. Mhm. Und das ist manchmal einfach sehr, sehr schwierig, weil man dachte dann schon, die Leute wären quasi wieder gesund, aber dann tritt es dann doch nochmal auf. Und das ist halt, ja.
Gibt es aber sonst in der Medizin so über die letzten Jahre und Jahrzehnte auf dem Gebiet dann mutmachende Fortschritte oder Punkte, gerade auch, weil wir sagen, es gibt noch eine Unwägbarkeit, ob die Aufnahme funktioniert und die Chance, dass doch noch irgendwie was passiert? Oder ist das medizinisch im Prinzip seit 10, 20 Jahren der gleiche Know-how-Stand und der gleiche Behandlungsprozess? Oder gibt es da auch irgendwo Fortschritte, gerade in Bezug auf vielleicht Erkenntnisse, die aus der Molekularmedizin oder so irgendwas stammt? Oder wie,
ja,
ist das?
Forschung ist ja schon da dabei, quasi über die Immuntherapie etwas zu machen, aber das ist dann eher kausal, quasi, dass das Immunsystem, also wie eine Impfung, gegen dann diese Antigene auf dem Tumor und dass dann einfach, also von den Krebszellen quasi, dass dann einfach der Körper sich selber hilft. Und daran wird gerade extrem geforscht, aber was jetzt die Stammzellspende oder die Stammzelltransplantation an sich anbelangt, da ist man eigentlich immer noch auf dem Gleichen.
Also das Einzige, was sich so geändert hat, ist natürlich, dass diese Gewebsmarker mehr kontrolliert werden und dass es halt immer genauer wird durch die Technik und dass die Entnahme nicht mehr aus dem
invasiv,
Becken, genau, dass sie nicht mehr so invasiv ist, dass man keine Vollnarkose mehr braucht, sondern einfach über diese Filtration wird es dann rausfiltriert.
Also doch schon erheblicher
Unterschied. Ja, doch, auf jeden Fall. Und das gibt es auch mehr Leute, die sich dann bereit erklären, wenn es eben nicht mehr mit einer Operation verbunden ist, die Spende. Mhm. Genau. Gut.
Ja, ich auch nicht jeder kann auch eine Vollnarkose machen.
Überstehen einfach so.
Ich denke, da sprechen wir noch gleich drüber, vielleicht auch viele Menschen das sind und ihr habt ja auch schon eine Anzahl von Registrierten, dass wir auch statistisch noch ein paar Zahlen vielleicht auch nennen und natürlich dann auch, wie das konkret läuft morgen und alles, was man noch wissen muss. Aber erstmal spielen wir nochmal Musik. So, wo habe ich die CD hier liegen? Da eine Band, die heißen Slim Boy, liegt drin und das ist der Titel Nummer 1 und heißt Anthem. Ja, dann hören wir uns die selbe hier einfach mal an.
Ihr hört Radio Free FM. Ich bin die Alexandra Hinteregger. Ich studiere Medizin an der Uni Ulm.
Und ich bin die Katharina Acker und ich studiere auch Medizin an der Uni Ulm. Und wir machen heute ein Interview über Uni hilft.
Genau, unseren Aktionstag mit der Typisierung und der Blutspende.
Ganz prima. Ja, wir sind schon mittlerweile um 16.42 Uhr im quasi dritten Block angekommen. Und ich hatte gerade so in der Pause, hatten wir noch gesprochen, vielleicht versuchen wir einfach mal grob auch einen Überblick zu geben. Thema Leukämie, was ist denn statistisch so etwa, naja, das Risiko zu erkranken oder wie viele Menschen betrifft denn das denn ungefähr? Gibt es da so ein bisschen irgendwie auch eine Zahl, die ihr da wisst? Oder wie viele Menschen sind ungefähr gefährdet, betroffen oder?
Also ungefähr so statistisch erkranken jedes Jahr so circa 12.000 Menschen und darunter sind leider auch 600 Kinder. Also Leukämie ist eine sehr verbreitete Krankheit, vor allem auch bei Kindern, Krebserkrankung. Schon ziemlich häufige Erkrankung.
Und das kann man gar nie ausschließen, keine Altersklasse, hat auch keinen Einfluss oder sag mal von der, wie gesund oder nicht gesund man sich verhält. Das sind, glaube ich, alles Unwägbarkeiten oder anders, man kann es auch nicht durch besonderes Verhalten irgendwie ausschließen. Es sind einfach Dinge, die gar nicht irgendwo steuerbar oder beeinflussbar sind, oder?
Es gibt schon eine genetische Disposition, also dass man genetisch vorbelastet ist. Gibt es gerade bei solchen Leukämien, die im Kindesalter auftreten, die schlagen dann halt extrem durch. Aber andererseits ist es eigentlich bei Leukämie eher so, dass es eine Alterserkrankung ist, dass sie quasi mit dem Alter häufiger wird, weil im Alter einfach generell das Immunsystem abbaut und weniger schlagkräftig ist und deswegen können sich dann quasi, also das Immunsystem kontrolliert ja auch immer die Zellen und tötet dann entartete Zellen ab und deswegen, wenn es dann im Alter schwächer wird, können sich dann diese entarteten Zellen gerade im Blutsystem dann ausbreiten.
Wobei, Katharina, Alter ist immer relativ. Aus eurer Sicht bin ich wahrscheinlich auch schon alt. Ist immer was von wie viel denn ungefähr Generation oder Alter? 70 oder 80 oder 50?
Ich würde jetzt sagen, so 65 plus.
65 plus, so. Ja. Aha. Wobei, ihr sagt jetzt auch Kinder kann das durchaus schon treffen. Also die Gefahr, dass auch schon Kinder betroffen sind, ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Dann, ihr habt gesagt, die Aktion läuft schon das 8. Mal. Und wisst ihr ungefähr, wie viele Menschen so in den letzten Jahren sich schon dann für die Typisierung gemeldet haben? Das spricht dann auch eben, wie viele Datensätze neu bei euch in die Datenbank dann gekommen sind?
Also wir haben, wie jetzt an der Uni Ulm, haben 2229 haben sich schon bei uns typisieren lassen. Und es kam sogar schon bei 22 Leuten zu einer Entnahme und die hat eben der Spender auch bekommen. Mhm. Also das hat auch schon alles funktioniert.
Das heißt, der eine Fall, den ihr vorgeschildert habt, ist einer wahrscheinlich dann davon, der positiv geheilte, der den quasi den Auslöser für die Aktion geliefert hat und dann noch dazu weitere Menschen, denen schon geholfen werden konnte.
Genau, weil es wurde einfach dann beibehalten, quasi die Aktion dann. Und das ist ja auch eine sehr erfreuliches Ergebnis dann.
Ja, vielleicht nochmal für alle, die uns zuhören und jetzt erwägen, euch zu euch morgen zu kommen. Es gibt jetzt in Bezug auf Zielgruppe, auf Menschen, die kommen, also welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Man muss gesund wahrscheinlich sein. Genau. Man darf, jetzt vorher gesagt, kein HIV darf zum Beispiel vorliegen.
Keine Syphilis.
Nenn einfach mal vielleicht kurz noch so die Voraussetzungen, dass diejenigen, die bereit sind, morgen zu euch zu kommen, auch wissen, dass sie in der entsprechenden, dass sie die Voraussetzung erfüllen.
Genau, also man darf keinen Bluthochdruck haben, kein HIV, keine Syphilis, man darf keinen Diabetes haben, man sollte über 50 Kilo haben. Das ist genauso mit der Blutspende auch. Menschen, die unter 50 Kilo wiegen, werden, das halt das Risiko leider ein bisschen zu hoch. Man darf außerdem nicht stark übergewichtig sein, also sonst.
Gibt es Alters, weil du sagst 50, zum Beispiel, wenn jetzt Kinder kommen, sind vielleicht noch, sind wahrscheinlich eher nicht, oder 50, die noch nicht mal 50 Kilo wiegen. Also, wenn jetzt ein 10-jähriges Kind sagt, möchte ich auch.
Das geht nicht.
Nein, gibt es da irgendwie ein Alterslimit oder irgendwie.
Ab 18.
Ab 18 ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt.
Und dann andere, bis 55 nur. Ja, also, wenn ich über 55 bin, dann ist es wahrscheinlich auch der Grund wegen dem Alter, dass man dann selber quasi vielleicht das Risiko für eine Leukämie erhöht ist und dann.
Es ist ja nicht so, sobald man typisiert wird, kommt sofort jemand, der das braucht. Und deswegen werden Menschen ab einer gewissen Altersklasse, weil es auch mehrere Jahre dauern kann. Und dann, wenn man jemanden gefunden hat, und dann ist der Mensch aber in Anführungszeichen zu alt, um das Risiko frei zu überstehen, diese Spende, dann so versucht man es zu vermeiden einfach. Nicht, dass 55 alt ist, aber in diesen Bedingungen.
Ja, also gibt es sonst noch irgendwie Voraussetzungen? Zum Beispiel Frau schwanger, keine Rolle wahrscheinlich, oder? Nicht schwanger, oder?
Also eine schwangere Frau darf nicht spenden.
Okay.
Und auch kein Blut spenden, aber typisieren ist kein Problem. Mhm.
Sonst noch irgendwie Einschränkungen, die man nennen müssen? Also mit dem 18 plus, das war, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Hinweis noch. Haben wir sonst noch irgendeinen Punkt?
Vielleicht eine Viertelstunde Zeit einplanen für die Typisierung.
Ja.
Genau. Aber wenn man jetzt zum Blutspenden kommen wollen würde, das dauert dann immer ein bisschen länger, das ist ja klar.
Ja, ja.
Der Doktor muss ja auch prüfen, ob man überhaupt fit ist sozusagen für die Blutspende und dann dauert es leider ein bisschen länger.
Aber das ist die Option, das heißt primär gilt es die Typisierung, das heißt wer dann sagt, in dem Rahmen ist dann auch noch eine Blutspende, möchte auch noch Blutspende, der darf das.
Genau.
Das wäre aber auch nicht, das ist kein Muss, das heißt wer eben kein Blut zum Beispiel sehen kann oder möchte, abgeben möchte, der
muss
kann sich einmal ein bisschen an der Wange kratzen lassen, wird typisiert oder eben bei euch dann erfasst und dann ist es auch gut, dann kann derjenige wieder gehen und dann hat er auch schon seinen wertvollen Beitrag geleistet.
Genau.
Okay. Und die Aktion Blutspende ist im Prinzip etwas, was nicht unmittelbar jetzt mit der Typisierung zu tun hat, sondern das macht ihr im Nebeneffekt mit, einfach weil Blutspende auch notwendig ist.
Genau, da kommt dann vom DRK kommen dann extra die Krankenschwestern und die Ärzte und die nehmen dann auch das Blut ab. Wir begleiten dann quasi die Leute dann einfach von den Ruheliegen zur Ruheliege und überwachen sie einfach, weil da sind auch oft viele Erstspender dabei und da ist es natürlich immer besonders wichtig, da ein bisschen zu betreuen. Und wir haben auch ein Kuchenbuffet, also die Leute können sich danach auch stärken und viele Getränke, also
genau, viel trinken ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Auch davor vor allem.
Ja. Für Blutspender gibt es ja auch ein Alterslimit, ich glaube auch.
Auch ab 18, 50 Kilogramm und natürlich auch keine ansteckenden Krankheiten. Das wird aber natürlich auch nochmal geprüft.
Genau, überprüft.
Homosexualität ist nicht mehr ein Ausschlusskriterium, aber ein Jahr lang dürfen die irgendwie...
Man darf 4 Monate keinen neuen Partner gehabt haben.
Aber also das, wegen, das wegen
ist der nicht,
HIV
das ist nicht auf wahrscheinlich. Homosexuelle nur, sondern generell. Mhm. Das ist, man darf auch nicht in bestimmte Länder.
Hepatitis, ja, genau, wenn man jetzt in Asien oder so mit Malaria
oder halt oder Hepatitis anderen. Auch. Das ist,
ja.
Und sonst, es gibt so einen Fragebogen, den muss man ausfüllen und da stehen dann diese ganzen Fragen drauf und das sagt dann, ob man spenden kann oder nicht oder vielleicht erst später und man darf nur alle 3 Monate spenden.
Ja.
Ja.
Genau.
Gut, also das ist für diejenigen, die auf jeden Fall Blut spenden wollen. So, und das Ganze ist dann, ihr habt es eingangs schon gesagt, an der Uni Süd ist das dann da oben. Das heißt, man kann, glaube ich, mit der Linie 3, also was ist es, welche Bus fährt
dann hin,
kann man hinfahren. Für diejenigen, die mit dem Auto kommen wollen, sind da genügend Parkplätze? Oder ich glaube, Uni ist immer sehr, sehr schwierig, auch mit Parken, gell?
Wir haben ein paar große Parkhäuser, das eins bei der Helmholtzstraße, das ist in der Nähe von der Bushaltestelle, Botanischer Garten. Und sonst haben wir noch eins bei der Klinik. Aber wir haben auch immer so Poster, weil das ist ein bisschen verwirrend so bei der Uni, wo man dann hinlaufen muss und so. Mhm. Und dann haben wir auch bei den Bushaltestellen hängen wir noch so Pfeile auf, dass die Leute auch wissen, wo sie hinlaufen müssen. Aber ansonsten parken in den Parkhäusern, wie gesagt, kann man parken.
Uhrzeit, von wann bis wann ist das
Ganze? Von 10 Uhr bis 16 Uhr.
Mhm. Und das ist morgen nur an dem einen Tag oder ist geplant auch?
Das ist nur einmal im Jahr immer.
Ja, ja.
Mhm. Also unsere Aktion Blutspenden kann man...
Natürlich immer, das wird ja im...
Gut, Blutspendienst, DRK, das gibt es natürlich immer auch. Ja. Ja, ganz genau. Ja, das heißt, das ist ein einmaliges Event. Jetzt sonst von eurer Gruppe Uni Hilft, gibt es sonst noch Aktionen oder auch vielleicht, um euch dann noch ein bisschen irgendwo oder den Verein irgendwie noch ein bisschen kennenzulernen, gibt es da sonst noch Aktionen, die ihr macht, wo ihr auch irgendwie von Menschen noch was plant oder gibt es auch irgendwo jetzt zum Beispiel noch andere Events, die dann im Jahr auf dem Kalender stehen?
Wir wollten im Herbst, also wir haben noch kein konkretes Datum dafür festgelegt, aber wir wollten nochmal so ein Benefizkonzert machen, aber diesmal ein klassisches Benefizkonzert. Und da wäre es natürlich schön, wenn diesmal vielleicht noch mehr Leute kommen würden, weil das letzte Mal, also das war unser Erstlingswerk, da kamen so ungefähr 100 Leute und natürlich je mehr Leute, desto besser. Aber genau, also.
Und sonst, ja, also unser Hauptfokus liegt natürlich auf diesem Tag und auf diese Aktion. Aber sonst sind wir im Hintergrund immer und versuchen irgendwie diese Spendengelder, mehr Spendengelder zu kriegen, eben über diese Benefizkonzerte. Und sonst haben wir eigentlich nicht so viele öffentliche Auftritte, sage ich jetzt mal.
Wie lange habt ihr jetzt an dem Projekt gearbeitet oder an der Aktion? Wie viel Vorbereitungszeit steckt damit drin?
Also November, Dezember.
Ja, fangen wir schon immer wieder an. Und dann. Ja, das also ist sehr viel Zeit.
Ja. Man muss halt... quasi verschiedene, also es ist ja sehr kostenintensiv. Eine einzelne Typisierung kostet 40 Euro pro Person und deswegen brauchen wir eben Spendengelder, um den ganzen Tag zu finanzieren und da fangen wir schon relativ frühzeitig an, dann lokale Unternehmen zu fragen, ob sie etwas spenden möchten oder auch, wir bieten auch morgen eine Tombola an. Dafür suchen wir auch immer Sachpreise. Das ist... was halt einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Das heißt, ihr sagtet, eine solche Aktion kostet 40 Euro für eine einzelne Person. Hätte ich jetzt doch nicht gedacht. Was ist das Material oder ist das einfach der Prozess der Verarbeitung? Oder was da?
Das ist diese Gewebsmarke rauszufinden, das ist sehr viel Laborarbeit. Das Labor müssen wir natürlich bezahlen.
Verstanden,
und unsere ganz lieben Mitarbeiter, die Schwestern und die Doktoren, die machen das alle umsonst. Aber das Labor, das geht natürlich auch nicht, dass sie das umsonst machen. Deswegen, das Labor müssen wir schon bezahlen.
Das heißt, so genauso eine Analyse im Labor dauert ja auch noch mal eine gewisse Zeit. Dann macht das dann, ich weiß nicht, einer am Mikroskop oder machen das irgendwelche mittlerweile Automaten oder wie funktioniert dann so eine Analyse überhaupt heute?
Ich glaube, bestimmt machen das Maschinen schon.
Ja, ja. Das heißt, da gibt es natürlich dann von jedem einfach dann die Daten oder beziehungsweise einfach
diese Probe,
Probe
und dann
genau,
wird die und, analysiert.
Ja, und dann kommt das dann
in die Datenbank. In die Datenbank, genau.
Mhm. Okay, verstehe. Wie viele Leute insgesamt sind da morgen an der ganzen Aktion beteiligt?
Alle von euch wahrscheinlich, 15?
Ja, alle. Also alle von uns. Und sonst, wir sind natürlich auch immer super dankbar, wenn Leute Kuchen bringen. Wir sind immer dankbar über Helfer, die müssen gar nicht zu unserer Aktion gehören. Wir sind dankbar über jede Hilfe, die wir kriegen können. Kuchen backen dafür die Leute, dass sie nach dem Spenden was essen können. Aufbau helfen. Also wirklich, wir sind über alles dankbar.
Und das muss auch nicht quasi müssen keine Leute sein, die irgendwie einen fachlichen Background haben, sondern einfach jeder kann helfen. Und
jeder,
da gibt es auch eine Helferliste, wer sich eintragen möchte. Also auf Facebook. Haben wir die auch veröffentlicht. Da sind noch einige.
Wobei, da könnt ihr vielleicht konkret sagen, muss man wahrscheinlich dann auch unter Uni Hilft suchen?
Genau, oder was ist da unter Stichwort? Uni Hilft in Ulm. Auf Facebook veröffentlichen wir eigentlich auch immer News und generell.
Genau, sucht uns auf Facebook.
Das heißt, wenn jetzt jemand morgen unterstützen möchte, könnte auch jemand morgen dazukommen, sagen, hallo, hier bin ich, und dann sich irgendwie noch nutzbar machen. Der müsste aber jetzt nicht medizinisch oder irgendwie Voraussetzungen bringen, der müsste einfach ein bisschen Zeit mitbringen.
Wir finden bestimmt irgendeine Sache, bei der wir Hilfe brauchen. Mhm. Wenn es beim Aufbau, beim Abbau, irgendwas,
beim Kuchenbacken.
Ihr habt ihr wirklich noch richtig Defizit, oder wird es auch angenommen, es wird sich jetzt keiner mehr melden, schon rund laufen? Oder?
Also es läuft immer rund, aber
es läuft also natürlich runder, wenn.
Zum Beispiel beim Abbau so ab 4, weil viele von uns müssen ab 2 haben wir Pflichtveranstaltungen, weil wir sind ja an der Uni, wir müssen ja studieren. Und ab 2 sind bei uns zum Beispiel viele, die können nicht mehr. So zum Abbau, glaube ich, ist es ein bisschen eng bei uns, aber prinzipiell läuft es jedes Jahr rund.
Das wäre schon vor meine Frage gewesen. Das heißt, ihr habt dann nicht an diesem Tag irgendwie reduzierte Vorlesungen oder vorlesungsfrei?
Doch, also wir haben schon Vorlesungen. Die Vorlesungen sind ja keine Pflichtveranstaltung, aber wir haben danach halt zum Beispiel jetzt wieder Praktikum, und das ist halt Pflicht. Und da müssen wir dann halt.
Müssen wir leider hin.
Mhm. Ja. Also von daher ist es auch ein bisschen schwierig, das alles dann unter einen Hut zu bekommen.
Ja.
Sehr gut. Ja, wir haben noch 2-3 Minuten. Ist noch ein Anliegen, was ihr noch transportieren möchtet, loswerden wolltet? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Wir wollten uns generell nochmal bei allen Leuten bedanken, die für uns Geld gespendet haben, die Sachpreise gespendet haben. Ist wirklich, wirklich ganz, ganz nett, und es wäre auch sonst nicht möglich. Bei unseren Leuten von Uni Hilft, wenn sie zuhören, wollten wir uns auch noch bedanken. Also ja, und sonst bei allen, die uns einfach auch morgen helfen. Das ist wirklich ganz toll.
Ja. Ansonsten werden wir euch ja vielleicht irgendwo dann im nächsten Jahr, oder ihr werdet weiter wahrscheinlich da dabei sein, oder?
Also es hat das letzte Jahr schon sehr viel Spaß gemacht, und es wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder sehr viel Spaß machen.
Ja.
Und ich finde es einfach, ist eine gute Sache. Man kann damit Menschen helfen, und es ist echt sinnvoll investierte Zeit.
Und es ist tatsächlich auch mal wahrscheinlich eine praktische Anwendung. Ich weiß nicht, inwieweit ihr schon in eurem vierten Semester sonst Praxis umgehabt oder an den Menschen umgepraxis, ob das mehr Theorie ist oder ob das...
Es ist jetzt nur Theorie bis jetzt. Also wir
dürfen die Leute auch nicht anfassen.
Krankenpflegepraktikum hatten wir schon.
Ja.
Aber also erst danach, quasi nennt sich danach im Physikum Klinik. Mhm. Da darf man dann richtige Praktika machen, wo man dann mal Blut abnehmen darf und so weiter.
Also die Leute brauchen auch keine Angst haben, dass da irgendwelche Studenten an denen irgendwas rummachen. Nee. Früher, wo die Leute noch ein bisschen gepiekst wurden für die Typisierung, da haben das auch nur Leute gemacht, die schon mal in der Klinik waren, die schon mal so gearbeitet haben in der Klinik, entweder ob es eine Ausbildung war oder sowas. Das durften auch nur die machen, also da keine Angst. Sticht niemand, der keine Ahnung hat.
Und wie wir schon gesagt haben, wer zur Blutspende kommt, das sind sowieso dann die Leute vom DRK, die das Professionelle.
Ganz professionelle.
Das ist dann was super, ganz anderes und hat jetzt nicht mit der Originär, mit der Typisierungsaktion dann zu tun. Sehr gut. Gut, ich glaube, da haben wir dann soweit ziemlich alles irgendwie erklärt. Ansonsten, wir haben noch eine kurze 30 Sekunden, Minute
ist
haben
auch noch. Super, dass wir hier da sein durften. Vielen, vielen Dank. Mhm,
ja, vielen gerne. Dank nochmal, dass wir hier das Interview machen durften. Und
ihr dürft noch grüßen, wenn ihr wollt.
Ja, dann möchte ich noch alle Leute grüßen, die mich jetzt kennen vielleicht schon, dieses Interview hier mithören, und alle Leute natürlich nochmal von Uni Hilft.
Genau, ja.
Das war's dann. Wunderbar, dann sind wir auch sehr schön mit der Zeit durch. Es passt genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für euer Kommen. Ich wünsche euch dann für morgen alles Gute, viel Glück. Und ihr sagt nochmal, wer da war. Du warst die.
Ich bin die Alexandra Hinteregger.
Und du bist die.
Und ich bin die Katharina Acker.
Mein Name ist Michael Trost. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch. Das war die Plattform für heute Nachmittag. Wir sagen gemeinsam Tschüss und bleibt dran bei Radio Free FM.
Tschüss. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.